Der Friede Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, am Mittwoch hat die neue Kommissionspräsidentin der EU, Ursula von der Leyen, den neuen Green Deal der EU vorgestellt. Als erster Kontinent will Europa bis 2050 klimaneutral sein, also keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre ausstoßen. Das ist ein hochgestecktes Ziel, ein echtes Mann-auf-den-Mond-Projekt, wie von der Leyen sagte. Ich finde das bemerkenswert, dass sich auf höchster europäischer Ebene endlich ein Konsens durchgesetzt hat, der besagt, so wie bisher können wir nicht weitermachen. Wir müssen etwas ändern, damit wir den kommenden Generationen nicht die Zukunft verbauen. Der Green Deal ist ein Ruf zur Umkehr und eine Absichtserklärung, der allerdings auch Taten folgen müssen. So stellt ein Kommentator richtig fest, ein Paket allein rettet noch kein Klima. Was drinsteckt, müssen Politik, Wirtschaft und Bürger erst noch auspacken wollen. Ich nehme dieses Thema heute in diesem Gottesdienst am dritten Advent zum Anlass, weil die Adventszeit, in der wir uns ja befinden, von ihrem Ursprung her eine Zeit der Buße und eine Zeit der Umkehr ist. Am dritten Advent hören wir auf die Botschaft eines Mannes, der auch zur Umkehr aufgerufen hat und zu einer Umkehr, aus der Taten oder, wie er sagt, Früchte der Buße hervorgehen sollen. Ich meine Johannes den Täufer. Hören wir auf seinen Ruf zur Umkehr. Und ich lese aus dem dritten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 3 bis 14 und 18. Und er, Johannes, kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Es ist schon die Axt an den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemanden Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Und mit vielen anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich heute so predigen würde wie Johannes. ihr Otterngezücht und Schlangenbrut, die Axt ist schon an die Wurzel angelegt. Das klingt doch ziemlich schroff und würde heute wahrscheinlich als Hassrede oder zumindest als diskriminierend eingestuft. Johannes nimmt wie die Propheten in früherer Zeit kein Blatt vor den Mund. Er wägt seine Worte nicht nach allen Seiten hin ab, um möglichst niemanden irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Nein, er predigt anders. Er predigt nicht, dass Gott uns alle lieb hat. Er sagt auch nicht, ich bin okay und ihr seid okay. Er predigt auch nicht, Gott nimmt dich so an, wie du bist. Nein, seine Botschaft lautet offenbar anders. Kehrt um, tut Buße. Die Menschen sollen eben nicht so bleiben, wie sie sind und nicht so weiterleben wie bisher. Es geht ihm nicht darum, die Menschen in ihrem So-Sein zu bestätigen. Es geht ihm um eine grundlegende Veränderung. Der oft zitierte Ausspruch von Erich Fried: Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Der hätte auch von Johannes dem Täufer oder auch von Greta Thunberg stammen können. Dietrich Bonhoeffer nimmt die Anliegen des Täufers auf, als er einmal schrieb: Alle Umkehr und Erneuerung muss bei mir selber anfangen. Alle Umkehr und Erneuerung muss bei mir selber anfangen. Johannes der Täufer predigte nicht Wasser und trank selber Wein. Er führte ein asketisches Leben und verzichtete zum Beispiel auf alkoholische Getränke. Er ernährte sich von wilden Honig und Heuschrecken. So blieb er und sein Ruf zur Umkehr glaubwürdig. Tut Buße, das heißt, kehrt um. Lebt nicht einfach weiter so wie bisher, sondern ändert euch von Grund auf. Lasst euch taufen zum Zeichen der Vergebung und zum Zeichen dafür, dass ihr auf den Messias wartet, der bald kommen wird und den ich euch zeigen werde. Johannes ist sich bewusst, dass wir Menschen eine Umkehr nötig haben. Und viele sind es, die seinen Worten gefolgt sind. Viele sind aus den Städten an den Jordan gekommen, um ihm zu hören. Viele haben sich dieser Johannes for Future Bewegung angeschlossen. Viele haben sich von ihm taufen lassen. Aber er hatte auch erbitterte Gegner. Etwas später erfahren wir, dass sich die Pharisäer nicht von Johannes taufen ließen. Der Grund liegt auf der Hand. Denn damit würden sie öffentlich eingestehen, dass auch sie auf Vergebung angewiesen sind, dass also auch sie Sünder sind. Bei Matthäus erfahren wir, dass sich die heftigen Worte des Johannes nicht pauschal gegen alle seine Zuhörer richten, sondern insbesondere gegen die Pharisäer und Sadduzäer, die aus Jerusalem gekommen waren. Die Pharisäer glaubten, dass das mündliche Gesetz die gleiche Autorität besaß wie das geschriebene Gesetz, das Mose von Gott erhalten hatte. Der messianische Jude Arnold Fruchtenbaum weist in seinem Buch über das Leben des Messias darauf hin, dass die Pharisäer die Auffassung vertraten, dass jeder, der als Jude geboren wurde, automatisch das Recht erhielt, in das Königreich Gottes einzutreten. Diejenigen, die als Heiden geboren waren, die mussten entweder in Übereinstimmung mit dem Noah-Bund leben oder zum Judentum übertreten. Doch alle Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob sollten automatisch durch Gottes Erwählung von Israel als Nation Eingang in das Königreich finden. Diese Lehrmeinung war der Grund für die Antwort, welche die Pharisäer sowohl dem Johannes als auch Jesus gaben. Jedes Mal, wenn einer von den beiden die Pharisäer als Sünder bezeichnete, antworteten sie, dass sie Söhne Abrahams waren. Aus diesem Grund lehnten die Pharisäer also die Taufe des Johannes ab. Warum sollten sie umkehren, wenn sie doch von Gott erwählt sind? Auf diesem Hintergrund lässt sich auch besser verstehen, warum sich Jesus selber von Johannes taufen lässt. Er stellt sich damit hinter den Auftrag des Johannes, der zur Umkehr aufruft. Mit seiner Taufe gibt Jesus Johannes sozusagen seine Beglaubigung für die Sündenvergebung, die in der Taufe zeichenhaft zum Ausdruck gebracht wird. Im Chassidismus gibt es allerdings auch eine Redewendung, die von der Notwendigkeit der Umkehr spricht. Die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist groß und seine Kraft ist klein. Die große Schuld der Menschen ist, dass er jederzeit umkehren kann und es nicht tut. Umzukehren fällt uns Menschen schwer. Das zeigt diese Begebenheit. Ein Mann sitzt in einem Zug. Bei jeder Station steckt er seinen Kopf zum Fenster heraus. Er liest den Ortsnamen, den man ja am Bahnsteig dann lesen kann, und er stöhnt. Nach 4 oder 5 Stationen fragt ihn besorgt sein Gegenüber: Tut Ihnen etwas weh? Sie stöhnen so entsetzlich. Da antwortete er: Eigentlich müsste ich aussteigen. Ich fahre dauernd in die falsche Richtung. Aber hier ist es so schön warm drin. Ja, mit der Umkehr ist das so eine Sache. Hier ist es doch so schön warm und gemütlich. Warum aussteigen und umkehren? Manchmal weiß man gar nicht so genau, was ist denn nun richtig? Was sollen wir denn tun? Und so fragen die Leute Johannes, und er antwortet ihnen ganz praktisch: Wer 2 Hemden hat, teile mit jemandem, der keins hat. Wer zu essen hat, teile mit dem, der keins hat. Hier spricht Johannes Fragen der sozialen Gerechtigkeit an. Hier spricht er von einer neuen Zeit, die anbricht, wenn wir aufhören, nur an uns selber zu denken, wenn wir anfangen, die Not des Nächsten zu sehen und sie zu lindern. Johannes predigt keine Revolution, keinen Umsturz. Das sehen wir auch an den Antworten, die er den Zöllnern und den Soldaten gibt. Sie sollen weiter in ihrem Beruf bleiben, aber sie sollen sich gerecht verhalten, niemanden ausbeuten. Damit wäre doch schon viel erreicht, wenn jeder an der Stelle, wo er Verantwortung trägt, in der Familie oder am Arbeitsplatz, sich an diese Grundregeln halten würde. Niemanden zu übervorteilen, niemanden auszubeuten oder ungerecht zu behandeln. Damit können wir doch sofort beginnen. Niemand hält uns davon ab. Aber es geht Johannes um viel mehr als um einen alternativen Lebensstil. Es geht ihm nicht nur um Umkehr und Buße, es geht ihm vor allem um die Ankündigung und die Wegbereitung des kommenden Messias. Johannes der Täufer predigt nicht einfach: Leute, ihr müsst euch ändern oder gar ihr müsst die Welt retten. Und das unterscheidet ihn von allen Klimaaktivisten und Weltuntergangspropheten der Gegenwart. Er ruft die Menschen zu Jesus. Er ist größer als er selber. Er, Jesus, bringt das Reich Gottes auf die Erde, und wo er auf dem Plan ist, da geschieht das Reich Gottes unter uns. Und als Johannes einmal ins Zweifeln kommt, etwas später, wo er sich selber fragt, ist Jesus tatsächlich der Messias, da lässt Jesus ihn ausrichten: geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. All das hat Jesus glaubhaft mit seinem Leben unterstrichen. Das sind keine leeren Worte, die er hier macht. Das hat Jesus gelebt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und deshalb gilt es, sich vorzubereiten, um den Herrn den Weg zu bereiten. Sich darauf einzustellen, dass er die neue Zeit herbeiführen wird. Johannes weist auf Jesus hin. Das hat kaum einer so eindrucksvoll dargestellt wie Matthias Grünewald auf dem Isenheimer Altar. Wir sehen hier nur einen kleinen Ausschnitt. Johannes der Täufer hat einen riesigen Zeigefinger gestreckt und überdehnt. Die Hand mit dem Finger ist beinahe so lang wie sein ganzes Gesicht. Das Bild ist ein großes religiöses Gemälde, aufgestellt in einer Kirche. Es ist insgesamt 8 Quadratmeter groß. Um 1515 hat Grünewald das Bild fertiggestellt. Und der Riesenfinger des Johannes zeigt auf die Mitte des Bildes. Wobei das eigentlich gar nicht groß ist. Wenn man dieses ganze Bild sieht, dann ist der gekreuzigte Christus überhaupt nicht zu übersehen. Und trotzdem malt Grünemann den Johannes mit seinem Finger. Damit gibt er zum Ausdruck, das war seine Botschaft. Dafür ist er gekommen, auf Christus hinzuweisen. Und das ist gleichzeitig die Botschaft an uns heute. Wenn ihr wissen wollt, worauf es wirklich ankommt, dann blickt auf Christus, den Gekreuzigten. Den müsst ihr anschauen, dem müsst ihr nachfolgen. Auf seine Worte müsst ihr hören. Er ist das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Johannes ruft die Menschen und damit auch uns zur Umkehr auf. Zu ihm sollen wir umkehren und an ihm, an Jesus, sollen wir unser ganzes Leben ausrichten. Und das beinhaltet natürlich auch, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir mit unserer Erde umgehen. Aber nicht wir werden das Reich Gottes auf der Erde errichten. Überall dort, wo Menschen sich Christus unterstellen, wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammen sind, da ist das Reich Gottes schon mitten unter uns. Es ist kaum auszudenken, schrieb Jörg Zink, was es für die Menschheit, auch für die Menschen in unserem Land bedeuten könnte, wenn die Christen die Probleme dieser Zeit mit neuen, offenen Augen anschauten und dann sagten im Namen Gottes, wir gehen einen anderen, einen neuen Weg. Wir lassen unsere Gewohnheiten, unsere Ansprüche und unsere Gedankenlosigkeit hinter uns und gehen ärmer, aber von Hoffnung getragen und vom Geist Gottes geführt in eine offene Zukunft. Und zum Schluss möchte ich noch ein Gebet sprechen. Du musst uns lehren, Gott, mit Hindernissen umzugehen. Wir können nicht alle Berge und Hügel abtragen, aber wir können Schwellen abbauen, um einen Menschen zu erreichen. Wir können nicht alle Täler auffüllen, aber wir können die Gräben zuschütten, die uns von denen trennen, die auf uns warten. Du kannst uns helfen, Gott, dass immer wieder einer sagen kann, ich Blinder sehe einen Ausweg, ich Lahmer wage einen Schritt, ich, obwohl ängstlich und hilflos, entdecke neue Möglichkeiten. Ich war mir selbst ein Hindernis, aber jetzt bin ich wieder beweglich und voll Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.